Hallo und herzlich willkommen zu Pech Weiß, dem super fulminanten Podcast. Mein Name ist Patricia und mir am Telefon gegenüber ist Yvonne.
Hi, wie geht es dir?
Ja, soweit, ganz okay. Ein bisschen Kopfschmerzen, aber das dürfte am Wetter liegen oder an meinem ewigen Verspannt sein. Ich weiß es nicht. Ich hatte heute sogar Massage, eine Stunde und trotzdem habe ich Kopfschmerzen wie Kacke.
Scheiße.
Ja, Leute, das ist heute wieder so eine Folge, in der wir uns nicht sehen. Beim letzten Mal hat das dazu geführt, dass wir sie nicht hochladen konnten, da wir ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind.
Sagen wir es so. Aber da wir ja konkrete Fragen haben und wir also konkret wissen, worüber wir reden müssen quasi, hoffe ich, dass das nicht der Fall sein wird. Ansonsten bis nächste Woche sind meine Kopfhörer wieder da, dann sind wir wieder gewohnt unprofessionell und nicht ungewohnt unprofessionell.
Genau. Genau, heute ist nämlich auch unser Fragen-Special, Fragen über Fragen. Wir haben nämlich jetzt schon die Folge Nummer 20. Erstmal wieder ein dickes Danke, dass ihr bis hierhin gehört habt. 20 Folgen, über 2000 Hörer, über 6000 Downloads. Mega, ja,
über
Leute.
Über 3000 Hörer und über 2000 Abonnenten.
Oh, sogar mehr. Oh. Ja. Entschuldigt, ich habe es hier runtergespielt.
Ja, völlig zu Unrecht.
Ja, der Kritiker in mir hat das wahrscheinlich als weniger wahrgenommen. So nach dem Motto, von den 3000 Hörern sind aber nur 2000 irgendwie länger als eine Minute dran geblieben. So nach dem Motto.
Ja, mein Gott. Man kann nicht jedem gefallen und das ist auch gut so.
Ja, ich finde, wir können mit so einer ganz leichten Frage, die mir gestern von einem unserer Zuhörer gestellt wurde, anfangen. Und die wäre, wie nennt ihr eigentlich eure Zuhörer?
Und bevor wir damit starten, wolltest du nicht vielleicht erst nochmal erzählen, wie deine Woche war?
Oder lassen
wir das heute weg?
Nee, hast recht, machen wir trotzdem. Du hast völlig recht. Wie war meine Woche? Ich kann da gar nicht viel erzählen, weil eigentlich war die scheiße. So, da ist nicht viel passiert. Ich habe die ganze Zeit Kopfweh, totale Muskelschmerzen. Es ist... Ja, Leute, das ist nicht das, wofür ihr zuhört, aber das ist, wie es ist. So.
Ja.
Was soll ich machen? Das einzig Coole war, dass ich mich für ein paar private Sachen bei dir so gefreut habe. Ansonsten war bei mir war nada. Wie geht's dir und wie war deine Woche?
Meine Woche war, oh mein Gott, war die anstrengend.
Die war ein bisschen special, würde ich sagen.
Die war ein bisschen special. Ich habe mich von meinem Partner getrennt. Ich bin ausgezogen. Ich existiere jetzt auf der Couch von einer meiner besten Freundinnen. Das war so meine Woche.
Das ist so das, was man sich in dem Alter wünscht, oder? Frisch getrennt auf der Couch einer Freundin, aber immerhin ein Hund an der Seite.
Du, mit 28 ist das genau das, wo man sein sollte in dem Alter. Ich habe übrigens auch ein Interview gegeben für ab 21 von Deutschlandfunk, Deutschlandradiofunk, Deutschland. Ihr wisst schon.
Ja, ich glaube, Nova heißt das Format für die Jüngeren unter
genau.
uns.
Genau, richtig. Das habe ich auch gemacht.
Das war übrigens ganz witzig, fand ich. Und muss da sogar zu sagen, ich fand, der hat teilweise ein bisschen komische Fragen gestellt.
Ja, ich hatte das Gefühl, ich hätte mich die ganze Zeit nur wiederholt.
Und auch ich hatte ein bisschen das Gefühl, er erwartet eine Rechtfertigung von dir. Das fand ich komisch.
Ja, das habe ich auch. Ich hatte das Bedürfnis, mich zu rechtfertigen.
Ja, das hat man gemerkt. Also ich fand alles, was du gesagt hast, inhaltlich völlig in Ordnung. Aber man hatte schon so das Gefühl, du bist da jetzt in so einem Rechtfertigungsmodus. Aber da konntest du auch echt nichts für. Ich hätte den, glaube ich, auch bekommen. Ja. Also so die Art und Weise, wie auch nachgehakt wurde, hätte das in mir zumindest auch ausgelöst, ja.
Ja,
muss ich schon sagen. So, wie fühlst du dich so mit der Trennung von deinem Partner? Ist das was für dich jetzt sehr positiv ist oder war das jetzt eine harte Nummer? Wie ist das so?
Es ist durchwachsen. Also ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt. Wir haben uns auch schon sehr oft darüber unterhalten. Ich hatte aber nicht die Eier, den nötigen Schritt zu gehen, muss ich ganz ehrlich zugeben, einfach wegen meiner, oh Wunder, ich habe eine Angststörung.
Ja, ich wollte es gerade sagen.
Ja, aber letzten Endes hat dann doch irgendwie der Teil in mir überwiegt, der sich denkt, okay, du kannst aber nicht bei jemandem bleiben, nur weil du Angst hast. Und ja, das hat er nicht verdient, das habe ich nicht verdient. Und ja, wir verstehen uns ganz gut noch. Also wunderbar, von daher.
Möchte ich hier an der Stelle auch vielleicht mal für alle sagen, bleibt mit niemandem aus Angst zusammen. Denn nein, versucht euch da doch echt mal dieses Bild vor Augen zu haben, wovor ihr dann wirklich Angst haben solltet. Nämlich in 10 Jahren da mit jemandem zu sitzen, dem ihr zum einen die Möglichkeit genommen habt, jemanden zu finden, mit dem er glücklich wird. Und ihr sitzt da in einer Beziehung fest, in der ihr doch gar nicht sein wollt. Also wenn euch was Angst macht, dann bitte nicht das alleine sein, egal wie hart es ist in dem Moment. Habt lieber Angst davor, mit jemandem zusammen zu bleiben, den ihr nicht liebt, mit dem es nicht funktioniert, der vielleicht, ich weiß, dass es bei deinem Partner nicht der Fall ist, aber vielleicht auch einfach ein Arsch ist und es nicht wert ist, dass ihr da seid. Solche Sachen, egal was, nie aus Angst in einer Beziehung bleiben. Ich weiß, es ist schwer, aber das ist das Schlimmste, das ist was man machen kann.
Ja, obwohl ich muss sagen, also ich habe mich ja schon öfter in meinem Leben getrennt und das fiel mir immer unglaublich leicht, wenn der Partner ein Arschloch war. Weil irgendwann kam dann doch meine Selbstliebe so ein bisschen zum Vorschein. Aber ich glaube, das hat es diesmal noch schwieriger gemacht, dass ich ihn ja wirklich liebe, nur halt eher auf
eine platonischere Art.
Ja, genau. Also er ist ja wirklich ein unglaublich guter Mensch und
kann ich unglaublich nur bestätigen,
viel für mich getan. Und ja, das hat es halt einfach noch mal schwieriger gemacht.
Ja, das kennen einige von euch bestimmt auch. Wenn ihr da was zu erzählen habt, schreibt uns das gerne. Das interessiert uns auf jeden Fall, denn ich finde, nicht nur ihr könnt davon profitieren, falls ihr denn profitiert, was wir hier labern. Wir können natürlich auch sehr gut aus euren Geschichten profitieren. Und da freuen wir uns auf jeden Fall immer drüber.
Ist so.
Yvonne.
So, Fragen-Special.
Ja, yep, so ist es. Und wir fangen mal mit was ganz Leichtem hier an. Wie nennt ihr eure Zuhörer? Andere haben da Spitznamen.
Zuhörer.
Unsere
nächste Frage.
Tatsächlich nennen wir sie meistens unsere Zuhörer. Haben aber mal aus Spaß gemacht. Wir können die ja Pechis nennen, aber das klingt natürlich, als hätten alle immer Pech. Wer also lieber was Positives möchte, darf sich gern Weißi nennen.
Aber das klingt ja so nachgemacht irgendwie.
Wegen Hackis und so, ne? Ja, Hackis, eben alle machen was mit
Menschies. Ja, das ist total, wie wär's mit Pechos?
Ich habe auch schon an die Pecher oder die Pechos, finde ich auch gut. Ihr könnt Pechos euch ja mal auch... Pechos, ja, ist irgendwie nicht schlecht, oder? Unsere Pechos. Ihr könnt uns ja sagen, was ihr geil findet und auch da wieder ein Verweis an unsere Social-Media-Konten, auf die ihr uns völlig voll spammen könnt, wenn ihr möchtet.
Ja.
Die nächste Frage... Wie geht ihr mit laienhaften Borderline- oder Depressionsaufklärern um? Triggert euch das?
Oh.
Wie ist das bei dir, Yvonne?
Das triggert mich nicht, nein. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, was mit laienhaft gemeint ist, aber das sind dann wahrscheinlich diese Menschen, die sagen, du musst einfach mal in den Wald gehen, wenn du depressiv bist, dann fühlst du dich besser. Oder einfach mal Sport machen. Und diese Menschen einfach nicht raffen, dass man, wenn man depressiv ist, nicht einfach mal eben so Sport machen kann.
Da ich die Person zumindest aus dem Netz so ein bisschen kenne, weiß ich, dass damit gemeint ist, tatsächlich so Leute, die auch auf YouTube Borderline Informationsvideos machen oder Narzissmus-Informations, Depression, die halt eben erklären, wie diese Persönlichkeitsstörungen vor allem aussehen, aber in Wirklichkeit halt eigentlich ziemliche Laien sind.
Ach so, nee, das finde ich gar nicht schlimm. Also,
echt?
Wenn man, nee, es kommt halt drauf an. Also, gerade wir so als Betroffene, ich muss sagen, ich bin Profi in meiner Erkrankung.
Ja, klar, aber
ich weiß manchmal mehr über meine Erkrankung als Ärzte.
Ja, aber das meint sie auch nicht mit Laien, sondern einfach Leuten, die da, ja, ich weiß nicht, du kennst solche Videos scheinbar nicht, aber da sitzen dann Narzisstenaufklärer, erzählen, was Narzissten angeblich alles machen. Und das ist eigentlich größter Bullshit, weil dann in solchen Aufklärungsvideos nicht mal erwähnt wird, dass es quasi auch unterschiedliche Abstufungen einer Persönlichkeitsstörung gibt, dass nicht alle gleich sind. Also das ist so ein bisschen, ich habe das mal ganz witzig in einer Aufklärungsgruppe gelesen, da war dann die Frage, ob es zufällig so sein kann, dass Narzissten immer grüne Hosen tragen. So, weißt du, wo du einfach denkst, du, fuck, das ist doch ein Troll. Und nee, das ist scheiße ernst gemeint. Und also da gibt es wirklich oft solche Gruppen, so gehen alle Narzissten fremd? Nein, verdammte Scheiße.
machen alle Borderliner irgendwie dieses mal Nähe, mal Abstand-Ding. Nein, ritzen sich alle Borderliner. Nein! So solche Sachen okay. halt einfach. Und da wird halt oft sehr strange aufgeklärt. Aber die Frage war ja besonders, triggert euch das?
Da ich das offensichtlich, ich bin da überhaupt nicht im Thema, also kann es mich auch nicht triggern. So.
Das ist richtig. Ich kann auch sagen, solche Videos triggern mich nicht. Ich finde es extrem schade. Wenn schon Aufklärung betrieben wird, dann doch bitte umfangreich und richtig, dann informiert man sich halt bitte auch. Mich triggert viel mehr, wenn ich Leuten gegenüber sitze, die nicht wissen, dass ich betroffen bin und die dann anfangen, von jemandem zu reden, der das hat. Und da bestimmte Punkte mit, ah ja, zum Beispiel habe ich schon öfters gehört, Borderliner sind ja allgemein gefährlich. Boah, das ist für mich schon, das triggert mich ein bisschen. Weil ja. ich sitze dann da natürlich und denke mir so, Alter, ich habe mich hier noch nicht als gefährlich erlebt, ehrlich gesagt. Also klar gibt's Leute, die schmeißen auch mal was durch die Weltgeschichte oder so. Mhm. Aber auch da ist eben gesagt, das liegt dann nicht am Borderline, sondern daran, was der Mensch an sich ist. Also wie stark ja, geprägt durch seine Impulssteuerung oder ähnliches. Ne? Und
ja, oder das ist dann halt auch wieder so, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht wieder so ein bisschen Erziehungssache.
Ey, das kommt vielleicht auch noch dazu. Ja, klar, auch was hast du dir abgeguckt, ne? Waren genau. deine Eltern so, dass sie dann was rumgeworfen haben, wenn sie ausgeflippt sind? Oder haben sie es zum Beispiel an sich selbst ausgelassen? Da kommt dann die Selbstverletzung bei Borderline halt schnell rein.
Ja.
So, dann gibt's ja auch zwei Untertypen. Wenn ich das schon höre, so, ich bin Borderline-Aufklärer. Fuck, du kannst nicht von einem Typus Aufklärer sein. Das Ganze heißt emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Typus, Borderline oder impulsiv. Borderline selber ist nicht die Persönlichkeitsstörung. So, und wenn du dann schon liest, ich bin hier Borderline-Aufklärer, dann denke ich mir, Alter, Maul.
Warte, rastet.
Ja, ich raste statt zu rasten, ich sage es dir.
Ja.
So, möchtest du mal eine von deinen Fragen aufzählen, die du hier hast?
Ja, und zwar habe ich eine Frage bezüglich eigentlich der letzten Folge.
Oh.
Da haben wir viel drüber erzählt, dass es schwer ist, aus unseren Komfortzonen rauszukommen und so.
Mhm.
Und dann wollte die Person wissen, wo denn eigentlich unsere Komfortzonen sind.
Hm. Das ist ganz schön allgemein, oder?
Mhm.
Also ich glaube, meine Komfortzone ist tatsächlich relativ klein.
Mhm.
Aufgrund dessen, dass ich eben eher zu impulsivem statt ängstlichem Handeln neige. Und die deswegen doch schnell übertrete. Ich bin sehr offen mit anderen Menschen. Das heißt, da habe ich jetzt auch nicht so eine krasse Komfortzone. Wo ich vielleicht ein bisschen, wenn ich sage, mir geht's jetzt nicht so gut, dann sage ich auch schon mal Treffen ab oder sowas. Und da könnte ich wahrscheinlich durchaus mehr aus meiner Komfortzone rausgehen. Weil wenn man erstmal da ist, merkt man ja, dass es meistens doch ganz schön ist.
Mhm.
Aber ja, das passiert schon oft. Was wäre so deine Komfortzone?
Also meine Komfortzone endet ja immer da, wo ich alleine bin.
Mhm.
Wo ich im Nichts bin und wo ich das Gefühl habe, nicht um Hilfe holen, also keine Hilfe bekommen zu können oder holen zu können. Das ist ja so Part meiner Angststörung.
Ja.
Ja.
Ich finde das schwierig zu sagen, dass das eine Komfortzone ist. Und weil du bist, natürlich baust du dir da irgendwann ein, aber der Ursprung ist eine Angststörung. Und bei mir ist der Umsprung auch nicht kein Bock auf meine Freunde, sondern ich habe eine Depression. Ja. Und es ist manchmal schwierig, wenn es einem nicht gut geht, sich dann aufzuraffen.
Das ist wahr.
Dennoch ist es natürlich am Ende dann die Komfortzone. Trotzdem finde ich es schwierig, das dann so zu nennen.
Ja.
Ja. Ich hätte dir mal noch eine nette, ist dir, euch, Moral wichtig?
Ja.
Ich konnte da auch nur mit Ja zu antworten. Es war eine Frage, die mir privat gestellt wurde. Aber ich fand es irgendwie cool, die hier mal mit reinzunehmen, weil ich ganz gerne mal das Fass Moralvorstellungen für unsere Hörer, Pechos, wenn ihr möchtet, aufmachen möchte, dass ihr uns vielleicht mal sagen könnt, was sind so eure moralischen Vorstellungen, Parameter, wo in eurer Moral bewegt ihr euch da so?
Boah, Patte, darüber können wir eine ganze Podcast-Folge machen.
Ja, ne?
Moralvorstellungen können total scheiße sein und können richtig gut sein.
Das ist richtig. Ich schreibe das hier mal hinter Folge. Das, weißt du, ja, Leute,
schreibt uns trotzdem gerne schon mal was davon, dann können wir die Folge nämlich auch geiler gestalten. Was sind eure Moralvorstellungen? So, dann beantworten wir das jetzt an der Stelle nicht.
Okay.
Und dann haben wir eine ganz tolle E-Mail bekommen mit unheimlich vielen Fragen. Und ich würde jetzt auch erstmal den Einstieg der E-Mail vorlesen, damit die Fragen ein bisschen mehr Sinn machen. Wenn euch über längere Zeit zuhöre, wie ihr über eure Diagnosen redet, dann kommt mir immer wieder der Gedanke, dass ich mich auch hin und wieder in einer Panikattacke befinde oder in einem depressiven Moment. Also habe ich mal versucht, ein paar Fragen dazu zu formulieren, die mich interessieren und hoffentlich auch andere. Die erste wäre da, sollte man das hinterfragen oder einfach denken, dass jeder mal einen schlechten Tag hat? Möchtest du, soll ich?
Ich kann wohl, aber du kannst auch gerne.
Ne, mach mal.
Also ich finde, klar, jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Jeder kann auch mal eine Panikattacke haben, ohne dass es gleich krankhaft ist. Man sollte es immer spätestens dann hinterfragen, wenn das irgendeine Einschränkung auf dein Leben hat.
Ganz genau.
Also wenn dich das irgendwie einschränkt. Ansonsten würde ich mich darauf nicht so versteifen und nicht irgendwas schlimmer machen, als es tatsächlich ist.
Ja, ich sehe das eigentlich auch sehr, sehr ähnlich. Hinterfragen sollte man immer. Das ist ja so der Anfang der Frage. Und ich finde, man sollte auch hinterfragen, wenn es keine Störung ist oder sowas, sondern um sich zu reflektieren und auch zu gucken, das ist jetzt vielleicht kein Krankheitsbild, aber wenn ich gerade eine Panikattacke habe und keine Angststörung, was ist denn da hier gerade passiert? Das,
naja,
ne? Also was da los? Ja, hinterfragen Beispiele. Auf jeden Fall.
So, ne, also wenn man zum Beispiel ein Kind hat und man auf dem Spielplatz ist, so das Kind ist auf einmal weg, welche Mutter kriegt da nicht erstmal eine Panikattacke?
Also, ja, klar. Das sind halt klar, das sind natürlich ganz logische Fakten. Ich meine eher, wenn man es nicht direkt ersichtlich hat, warum man jetzt gerade eine Panikattacke bekommt, dann sollte man auf jeden Fall hinterfragen, was da los ist. Und wenn man irgendwie eine ganze Woche nicht aus dem Bett kommt morgens und deswegen zum Beispiel sogar die Arbeit absagt oder sowas, ist, ne, dann schränkt es einem ein. Mhm. Auch da, ja, klar, dann vielleicht nicht einfach nur hinterfragen, sondern tatsächlich auch mal mit einem Therapeuten, Psychologen sprechen.
Genau.
Da kann man direkt an die nächste Frage andocken. Ab welcher Häufigkeit stellt sowas ein Krankheitsbild dar? Und es tut es ja tatsächlich immer erst dann, wenn man sich selber dadurch beeinflusst fühlt.
Mhm.
Na, also so ein Narzisst zum Beispiel, so ein Vollzeit-Narzisst, dem geht's toll damit. So, warum gibt's soll der damit?
Teilzeit-Narzissten?
Ja, ich meine mit Vollzeit-Narzisst so einer der...
450-Euro-Basis?
Ja, so 450-Euro-Basis-Narzissmus würde ich meiner Mutter jetzt anhängen, ehrlich gesagt.
Also, okay.
Die dann ja erst schon in die Borderline-Richtung prescht, aber durchaus so ihre Züge hat, die dann mal durchschimmern. Ich sage nur Dankbarkeit.
Ja, okay.
Ja, auf jeden Fall, ne? Solange man glücklich ist und nicht ständig mit seinem Umfeld deswegen in Probleme gerät, seinen Job nicht verliert oder sonstiges, stellt es auch erstmal kein Krankheitsbild dar. Das ist, ne? Also Krankheitsbild ist es ab dem Moment, wo es dich belastet und dein Leben beeinflusst, ganz klar.
Ja.
So. Wie war das bei euch? Habt ihr euch plötzlich in einer Krankheit wiedergefunden oder hat sich das eingeschlichen? Yvonne. Wie war
also
das bei
mir
dir?
Hat sich das tatsächlich eingeschlichen, aber bei mir hat sich das auch schon sehr früh eingeschlichen, also wesentlich früher, als ich dann tatsächlich mal zum Arzt gegangen bin. Also ich hatte ja eine turbulente Kindheit und mir ging es auch früher immer, also was heißt immer, aber phasenweise schon sehr, sehr schlecht. Ich habe mich ja auch phasenweise gewollt übergeben, hatte oft Suizidgedanken, habe mich selbst verletzt, habe das Ganze dann mit Alkohol eigentlich so ein bisschen ertränkt und dann mit 17 habe ich mir gedacht, so Alter, ich glaube, das ist nicht normal, dass es einem immer so beschissen geht.
Aber
und dann bin ich erst zu einem Arzt gegangen. Also es hat sich schon über einen längeren Zeitraum quasi eingeschlichen.
Mhm.
Anders als bei der Angststörung.
Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus.
Die kam ja ganz plötzlich, nach der sexuellen Gewalttat und
ja, bei mir ähnlich. Ich hatte jahrelang erstmal gar nicht drüber nachgedacht. Mir ging es einfach immer nicht so besonders. Schon als Kind starke Schmerzen im Nacken, starke Kopfschmerzen durch Spannungsschmerz. Klar, auf Stress zurückzuführen, aber da ist man noch nicht zum Arzt oder so, von wegen der Depression vielleicht oder was anderes. Es kam so, dass es für mich schlimm wurde und eben da ist wieder der Punkt, ne? Ich habe das vorher einfach nicht als so tragisch gesehen, bis dann die Schlafstörungen, die ich hatte, so schlimm wurden, dass ich irgendwie 3 Tage am Stück wach war, mein Körper so sehr schmerzte, weil er nicht mehr entspannen konnte. Und ich dann irgendwie natürlich, weil wenn man 3 Tage nicht schläft und das ohne Drogen zu nehmen, vielleicht auch mit Drogen, weiß ich nicht, wie das dann ist, ich habe das nie getan, dann fängt man auch an, Stimmen zu hören oder irgendwas Komisches zu sehen, was gerade nicht da ist, so aus dem Augenwinkel und so. Und da bin ich dann auf jeden Fall. Schlafentzug ist schon krass. Lange wach. Ja, das Gehirn findet es uncool, wenn es nicht entspannen kann, also gar nicht runterkommt. Ja. Und ja, also ich glaube, bei den meisten wird es wahrscheinlich auch länger als 3 Tage dauern. Ich hatte noch zusätzlichen krassen psychischen Stress zu der Zeit. Wahrscheinlich kam alles zusammen. Aber ja, da bin ich dann endlich mal zu einem Neurologen erstmal gegangen. Genau. Hab dann da gesagt, was abgeht, hab dann da auch über meine Schmerzen gesprochen und dann wurde mir eine Depression diagnostiziert und Fibromyalgie-Syndrom, was eigentlich gar keine anerkannte Krankheit ist, aber das sollte mir scheinbar sagen, warum ich fast am ganzen Körper Schmerzen habe. Natürlich stand dann aber da was von der Anspannung und so drin. Danach habe ich dann eine Therapie begonnen, dann habe ich 2-3 Jahre versucht, wieder so alleine klarzukommen. Und die Borderline-Diagnose kam ja sogar erst richtig, richtig spät, also eigentlich erst vor 2 Jahren, als ich wegen meiner Schmerzen zur Schmerztherapie gegangen bin und diese Schmerztherapeutin dann meinte, ich kann nichts für Sie tun, hier ist eine Überweisung für die Psychiatrie.
Oh,
okay, cool. Und dann habe ich mich da in der Tagesklinik eigentlich für die Depressionsstation gemeldet. Hatte dann mein Vorstellungsgespräch und danach haben die gesagt, nee, melden Sie sich mal hier bei Station C. Die sind für Persönlichkeitsstörungen. Die eine Stunde Gespräch hat denen scheinbar ausgereicht, um das festzustellen. Und fand ich dann erstmal komisch. Ich hatte zwar immer so das Gefühl, dass da durchaus Parallelen sind. Ich habe mich auch vorher schon damit befasst, aber so ganz konnte ich mich damit nicht identifizieren. Wurde dann aber dort halt diagnostiziert, wobei es sehr, sehr knapp ist. Also es haben genau 5 Symptome von 9 gepasst und ab 5 ist es auch erst eine Störung.
Und kannst du dich heute damit identifizieren?
Immer weniger. Also ich habe das völlig akzeptiert, aber ich merke dadurch, dass ich mich verändere, dass ja auch andere Punkte schwinden und dadurch ich das Störungsbild im Griff habe. Ja, schon eher so. Also ich habe mich absolut damit abgefunden, dass dieser Part da ist und ist ein Teil von mir und tatsächlich ja auch ein oft schützender Teil in mir.
Ja, das stimmt.
Und deswegen versuche ich den auch ein bisschen zu schätzen und hoffe drauf, den einfach immer besser kontrollieren zu können und genau dann anwenden zu können, wenn er mich eben schützen muss. Und nicht einfach so, wenn ich mich durch Trigger bedroht fühle, die in meiner Kindheit liegen und gar nichts mit heute zu tun haben. Ja. Hast du noch eine Frage? Ich habe noch mehr, aber vielleicht hast du ja wieder eine da stehen.
Ne, mach du mal weiter deine E-Mail.
Okay. Gab es Vorerkrankungen dieser Art bei euch in der Familie, so dass man von einer Erbkrankheit sprechen kann?
Bei mir gab es tatsächlich Vorerkrankungen. Meine Mutter hat eine Angststörung auch.
Ja.
Und meine Mutter hat sicherlich noch andere Störungen,
die da aber nicht
diagnostiziert sind. mein Vater hat anscheinend eine bipolare Störung, aber war immer nur hypoman.
Oh, nice.
Ja, und ich weiß nicht, ob man, ich finde das immer so schwierig, bei Krankheiten, gerade psychischen Erkrankungen, irgendwie von Genetik zu sprechen, weil es ist ja auch einfach so viel Bullshit passiert,
ganz genau,
dass man da einfach nicht sagen kann, ja gut, das sind die Gene, sondern einfach, okay, das sind die Traumata, die du erlebt hast.
Und auch das Verhalten, was man sich abguckt natürlich, ne? Also, ja. Wenn, also meine Eltern zum Beispiel, ja, gibt auch Vorerkrankungen, bei meinem echten Vater weiß ich es nicht. Aber da sich ziemlich arschig verhalten hat, denke ich, bei dem ist auch was im Busch. Laut meiner Oma weiß ich nur, dass er sich immer für extrem genial hält, obwohl er noch nie arbeiten war und solche Sachen. Also könnte schon in Richtung Narzissmus gehen, was meine Oma mir erzählt, aber kann ich echt gar nicht sagen. Mein Stiefvater extrem narzisstisch und da ich mit dem aufgewachsen bin, brauchte ich zum Beispiel, um darunter zu leiden oder vielleicht davon Anteile zu übernehmen, sogar keine Erbkrankheit in dem Moment, ne? Also da war keine DNA zusammen, sondern einfach Lernen am Modell. Und von dem habe ich mir zum Beispiel abgeguckt, dass man einige Regeln durchaus brechen kann. Mhm. Und ja, also der hat viele Betrügereien damals begangen, viel Abzocken, Geld, keine Ahnung, hier und da, auch Muttern beklaut. Und ne, also das war schon, ja, und meine Mutter, Borderline, ist auch diagnostiziert, auch wenn sehr, sehr spät diagnostiziert wurde. Meiner Meinung nach auf jeden Fall depressiv, immer wieder sehr stark. Ist das jetzt vererbt von meiner Mutter? Ich sage, nö. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht vererbt wird, auch wenn ich das natürlich nicht sagen kann. Es gibt sicherlich bestimmte genetische Marker, aber man hat auch schon festgestellt, dass selbst genetische Marker, die ganz krass, also zum Beispiel Psychopathie, die ist auf jeden Fall erblich, denn da fehlt ein Teil im Gehirn oder der ist nicht, der funktioniert nicht so und dadurch empfindet man keine Empathie. Dennoch bedeutet es nicht, dass wenn du zum Beispiel als Psychopath geboren wirst, dass du andere Menschen scheiße behandelst. Das kommt wieder darauf an, wie wirst du erzogen. Ja. Ne? Da gibt es nämlich auch so einen Wissenschaftler, mir fällt der Name gerade nicht ein, der extrem psychopathisch ist, aber nie was Schlimmes getan hat. Im Gegenteil, er forscht Psychopathie, hat eben in diesen Scans immer wieder erkannt, ah, genau dieser Teil da, ist bei allen irgendwie da, die hier als Psychopath diagnostiziert sind, hat dann irgendwann von der ganzen Familie von sich auch solche Dinger reingetan, also auch die Bilder aus den MRTs und ich weiß nicht, was da alles bei war, und hat dann irgendwann festgestellt, oh, bei einem der Familienbilder ist ja auch sowas, und hat dann hinterher gelesen, das war sein eigenes Bild. So, also da sieht man, selbst wenn es vererbt wird, es ist absolut nötig, dass die Außenwelt quasi diese DNA-Marker dann auch wieder so ausbildet, dass die Krankheit ausbricht oder die Störung. Nur weil du irgendeine DNA hast. So. Das ist wie mit Krebs. Jeder von uns hat Krebs. Ob er ausbricht oder nicht, das ist auch wieder eine andere Sache. Ja. Liegt an Umständen und so weiter. Und ja, so würde ich das ganz gern stehen lassen.
Ja, ganz gut. Passt dazu, passt die Frage, wie kann es sein, dass man eine glückliche Kindheit hatte und trotzdem depressiv ist?
Möchtest du oder soll ich?
Naja, ich sag mal so, vor meiner Therapie dachte ich auch, meine Kindheit wäre gar nicht so schlimm gewesen, denn ich habe unglaublich viel verdrängt. Und ich glaube, wenn man depressiv ist, gibt es immer eine Ursache.
Ja.
Sei es in der Vergangenheit oder im aktuellen Geschehen.
Genau, im Hier und Jetzt kann es ja auch passieren, richtig.
Genau, kann genauso irgendwie irgendwas sein, was in deinem Leben nicht ganz rund läuft. Und da lohnt es sich schon mal, mit jemandem drüber zu reden.
Auf jeden Fall. Und es ist mir wirklich schon oft passiert, dass mir Leute gegenüber saßen und gesagt haben, nö, ich hatte eine richtig tolle Kindheit. Und mir dann aber irgendwie auffällt, dass sie dann aber Sachen erzählen, wo ich denke, ja, das klingt aber irgendwie nicht so cool nicht von den Eltern. Und wo die das aber als ganz normal angesehen haben, weil die Eltern ansonsten sehr, sehr liebevoll waren, aber bei anderen Sachen dann vielleicht hier und da einen Fehler gemacht haben. Es sind nun mal Menschen, so keiner wird perfekt erzogen und bei jedem kann das was Bestimmtes auslösen. Ne, vielleicht denkt ihr auch, ihr hattet eine geile Kindheit, weil eure Eltern immer für euch da waren, sich immer eingesetzt habt. So dafür wurdet ihr dann vielleicht unselbstständig. Und so eine Unselbstständigkeit kann einen ganz schön depressiv machen, wenn man nichts auf die Kette kriegt. Also da gibt es genug Punkte.
Oder es überfordert einen dann, wenn die Eltern dann irgendwie emotional abhängig von dem Kind sind. Das kann genauso gut passieren.
Ja, absolut. Ne? Also so eine Mutter, die auf ihr Kind angewiesen ist emotional, ja, mega schwierig. Kann eine tolle Verbindung zwischen denen sein. Alles fürs Kind getan. Aber das heißt nicht, dass das Kind nicht belastet ist. Und das natürlich dann später sich auch in einer psychischen Krankheit herauskristallisieren kann. Ja, also eine Freundin von mir zum Beispiel hat mir erzählt, auch dass ihre Kindheit super war, tolle Eltern, keine Ahnung was. Und irgendwann hat sie erzählt, ja, mit 13 hatte ich Bulimie. Hä? So, ja, da würde ich mir, also mit 13 Bulimie, entweder ist dann in der Schule irgendwas gewesen, was irgendwie dich sehr belastet hat,
oder in der Kindheit.
So. Ja.
Ne, oder ja, gibt es viele Punkte. Ne, also mir fällt es immer wieder auf. Und das bedeutet auch nicht, dass ihr keine glückliche Kindheit hattet. Die dürft ihr auch weiterhin so sehen. Das bedeutet ja nur, dass eure Eltern Menschen waren und wahrscheinlich hier und da einfach menschlich Fehler gemacht haben. Das passiert. Richtig. Vielleicht auch eigene Sachen übertragen.
Vielleicht eher noch nicht mal eure Eltern, vielleicht ja einfach nur eure Mitschüler oder...
Ja, Lehrer, whatever, Kindergärtner. Ihr habt einen Glaubenssatz
übernommen.
Ja, ganz genau.
Ihr hattet einen Lehrer, der euch immer gesagt hat, aus euch wird eh nichts. Und ihr habt dann irgendwann angefangen, selber zu glauben.
Ja, da kann alles Mögliche sein. Natürlich geht man immer davon aus, dass die stärkste Prägung natürlich die Eltern sind, weil das nicht die leiblichen sein müssen. Ne? Es geht darum, dass das nächste Umfeld natürlich am Anfang ist. Wenn ihr bei euren Großeltern oder sonst was aufwachst, dann sind dies. So.
Ja.
Ne, weil da die Grundfestigung findet auch statt. Und wenn du zum Beispiel ein sehr selbstbewusster Mensch bist und wirst so aufgezogen und dir passiert mit 14 etwas, was vielleicht nicht so geil ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da ohne psychisch größere Schäden rauskommst, höher. Ja. Einfach weil die Grundfestigung sehr, sehr stark bereits vorhanden ist. Und bei Leuten wie mir eben nicht. Oder bei eben. Dir.
Aber ich finde, dafür haben wir es doch ganz gut gemacht.
Ich finde, wir rocken das eigentlich, weil.
Ja, mega. Wir sind die Geilsten.
Okay, jetzt noch. Seid ihr der Meinung, dass man von solchen Krankheitsbildern völlig geheilt werden kann?
Schwierig.
Da muss man unterscheiden.
Da muss man unterscheiden, richtig.
Also zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen ist eine Störung in der Persönlichkeit. Die zu heilen, ist sehr unwahrscheinlich, damit umzugehen und zu lernen, ne, wie ich das gerade auch schon beschrieben habe, vielleicht so diesen Störungsteil anzunehmen als etwas, was einem jahrelang geholfen hat und was man vielleicht nur ein bisschen versuchen muss, zurechtzustutzen. Sicherlich möglich. Heilung, ja, weiß ich nicht, sehe ich da nicht so ganz. Wobei so Störungen wie Borderline und solche Sachen tatsächlich im Alter auch was abnehmen.
Ja.
Bei Depressionen sehe ich anders. Bei einer Angststörung glaube ich auch, oder?
Ja, ne, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob man davon wirklich dann geheilt sprechen kann. Also klar, verschwinden die Symptome dann irgendwann. Aber sobald dann irgendwie eine neue Krise kommt.
Also auch wieder da, meinst du?
Kommt das, also ich hatte das ja auch, also ich habe ja auch lange, war ich ja überhaupt gar nicht depressiv. Und ja, als dann die nächste große Scheiße passiert ist, zack, war wirklich alles wieder da. Ich meine, ich habe dann zwar gelernt, da irgendwie besser mit umzugehen und das war nicht ganz so schlimm. Aber ich glaube, wenn man solche Mechanismen, die ja im Prinzip auch nur Schutzmechanismen sind, sowohl die Depression als auch die Angststörung ist eigentlich nur ein riesiger Schutzmechanismus. Und sobald das einmal da ist, wird sich das auch immer wieder zumindest versuchen, sich zu etablieren.
Weil ich ein bisschen dagegen sprechen möchte, dass Depressionen nur ein Schutzmechanismus sind.
Ich glaube aber, ja, nee, nicht nur, aber...
Weil ich meine, da ist ein Ungleichgewicht.
Genau, aber es kann auch ein Schutzmechanismus sein, finde ich.
Also ich finde, man kann es sich sehr schön als Schutzmechanismus auf jeden Fall zurechtlegen. Ne? So wie ich das gerade sagte mit, ah nee, jetzt fühle ich mich nicht so gut, dann gehe ich jetzt auch nicht da und dahin. Das ist natürlich schon eine nette Ausrede und in dem Moment sicherlich ein Schutzmechanismus. Das Ganze selber wird aber, glaube ich, nicht, also rein biologisch, nicht als Schutzmechanismus entstehen. Weil, wie gesagt, da ist ja im Hormonhaushalt, der Serotoninhaushalt, der ist ja komplett gestört. Und da würde ich sagen, das ist mir für einen Schutzmechanismus zu biologisch. Aber ne, ich bin kein Arzt, ist nur meine Meinung.
Aber andererseits, bei einer Panikattacke passiert auch unglaublich viel im Körper.
Ja, aber das passiert ja aufgrund der Panikattacke, ne? Und nicht vorher und dann kommt die Panikattacke. Das ist das, was ich meinte.
Ja, naja, du hast ja diesen Angstreiz, dann passiert das und dadurch entsteht die Panikattacke.
Ja.
Ja.
Aber die körperlichen Symptome, die passieren durch die Panikattacke.
Genau. Aber nichtsdestotrotz passiert da ja was im Körper.
Mhm.
Wegen einem, zuerst war da ein Reiz und dann die Dinge im Körper. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Depression hast, kann das auch sein, dass du im Außen irgendetwas gerade gar nicht cool ist und dementsprechend der Körper reagiert. Also kann es auch als Schutzmechanismus gesehen werden. Liegt halt immer drauf an, warum das jetzt gerade da ist.
Ich meine, klar, zum Beispiel ist bei einem Burnout, da wirst du ja auch depressiv, da ist es eindeutig ein Schutzmechanismus. Dein Körper schreit, nein, hier ist Ende, ich habe keine Kraft mehr.
Und ne, an der Stelle sicherlich, ich bin jetzt hier an der Stelle ein bisschen von so dauerhaften Depressionen ausgegangen, denn das ist zum Beispiel etwas, was heilbar ist, Depressionen durch Burnout. Auf jeden Fall könnt ihr davon ausgehen, dass wenn ihr das in den Griff kriegt und euch an die Maßnahmen haltet und euch nicht wieder überarbeitet, dann ist eigentlich ziemlich wahrscheinlich, dass die Depression nicht zurückkommt. Aber es ist wiederum, wenn jemand so ist, dass er sich schon einmal überarbeitet hat, ist auch sehr wahrscheinlich, dass er es immer wieder tun wird, weil da scheinbar ein sehr hoher Leistungsanspruch des Kritikers existiert und den wird man halt auch wieder nur durch viel Therapie und Arbeit daran los.
Das stimmt.
Ja, so, jetzt haben wir hier noch, die Mail ist jetzt übrigens zu Ende. Vielen Dank dafür. Ich finde, es waren sehr, sehr gute Fragen. Sicherlich auch für viele interessant. Jetzt habe ich noch, die fand ich auch sehr schön. Was würdet ihr euch wünschen für den gesellschaftlichen Umgang mit psychischen Erkrankungen? Wie würde eure Traumwelt aussehen, in der es die Krankheit aber gibt?
Möchtest du?
Ich finde, ihr habt jetzt schon ganz schön viel beantwortet. Your turn.
Okay, also ich finde, das ist noch ein ziemlich krasses Tabuthema. Viele trauen sich das auch gar nicht, das zu sagen, dass sie jetzt zum Beispiel depressiv sind.
Ja.
Das würde sich auf jeden Fall verändern, dass es halt ja nicht mehr so tabuisiert wird.
Ich habe gerade überlegt, ob das wirklich ein Wort ist oder ob ich mir das gerade ausdenke.
Nee, das ist ein Wort.
Das wäre schön. Diese Vorurteile, die einfach da kursieren, so zum Beispiel, dass Depressive ja überhaupt nichts hinkriegen oder dass Depressive sich immer umbringen oder so, das wäre auch schön, wenn sich das ändern könnte.
Immer traurig gucken vor allem.
Genau.
Alle traurig. Merkt man den sofort an, wenn die depressiv sind. Also das kann ja nicht anders sein.
Ist auch so. Dann wäre es auch ganz schön, wenn man sich nicht mehr so einen Bullshit anhören müsste, wie ja, wenn du depressiv bist, dann fehlen dir einfach ein paar Vitamine. Das wäre gut.
Und auf jeden.
Oder du musst einfach glücklich sein.
Ja, ja, genau.
Das wäre auch ganz gut. Ja, das wäre so auf jeden Fall in meiner Utopie mit drin.
Ja, in meiner kleinen Traumwelt gäbe es das auch alles so, wie du es gerade nennst. Vor allem gäbe es in meiner Traumwelt, das ist natürlich wirklich utopisch, die Vorstellung, ein Unterrichtsfach, in dem man über alle psychischen Erkrankungen, alle, etwas lernt, damit man zum einen bei sich selber schneller erkennen kann, was ist hier los, und damit man eben auch, wie du es gerade schon gesagt hast, nicht mehr alle möglichen psychischen Krankheiten stigmatisiert. Und endlich weiß, ne, dass Depressive nicht immer mit hängenden Schultern und einem traurigen Kackface durch die Gegend laufen. Nee, tun die nicht. Ganz ehrlich, die meisten Depressiven sind es, die Maske aufziehen und euch den ganzen Tag ins Gesicht grinsen.
Ist auch so. Ah,
ne? Also wenn dir auffällt, dass jemand irgendwie komischerweise immer gut gelaunt ist, frag mal.
Ich habe noch eine Idee, was ich auch ändern würde. Wenn Leute mehr auf andere Leute achten würden. Also wenn zum Beispiel, ich habe das oft, habe ich mir gedacht, das wäre schön, wenn ein Lehrer einfach mal was sagen würde, wenn er doof auf meinen Arm geguckt hat, wo ich mich geritzt habe.
Oh ja, auf jeden Fall.
Das wäre einfach schön, wenn gerade Pädagogen bei Jugendlichen mal hingucken würden und sagen würden,
was da los?
Ja. Was da los?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn ich überlege, wie meine Schulzeit gelaufen wäre, hätten Lehrer mal geachtet und nicht einfach immer nur gesagt, die kann zwar, aber die will nicht, die stört lieber den Unterricht. Ja, wenn man unterfordert ist und sich zu Tode langweilt, dann passiert das. Aber auch da ja. Oder ne, warum ist die denn überhaupt so, dass die so unkonzentriert hier ständig sitzt oder sowas, sobald man einmal was erklärt hat? So die, ich habe ja immer nur so den Anfang angehört, sobald ich es verstanden habe, war ich ja unruhig, unkonzentriert, habe nur Mist gebaut. So, da wurde Muttern angerufen, dann gab's Ärger zu Hause von Muttern, das hat's ja eigentlich wieder verschlimmert. Und dann wurde es am nächsten Tag noch schlimmer und noch unkonzentrierter, weil ich den Stress von zu Hause wieder hatte. Und ja, also kann ich nur unterschreiben, dass da Pädagogen auf jeden Fall geschulter sein müssen, aber allgemein Lehrer. Finde ich schon fast immer dreist, dass man die Pädagogen nennt. Weil das bisschen Pädagogik, das die in ihrem Studium haben, ist echt lächerlich.
Ja, also vor allem ist alles komplett theoretisch. Ne, mhm. Das ist, ich habe noch keinen bisher, also auf mich wirkenden Pädagogen gesehen, der ein Lehrer war. Das waren dann wirklich ausgewählte, also Leute, die eine Ausbildung gemacht haben, Studium als Pädagogen und nicht als Lehrer.
Hattest das also schon? Also ich hatte eine Klassenlehrerin, die war der Oberhammer.
Schön. Hätte ich mir immer gewünscht. Ich hatte zwar mal eine, die ganz cool war und so auch auf mich eingegangen ist, aber überwiegend war ich immer nur die Böse für alle und da wurde nicht geguckt, warum ist das so? Ja, also das würde in meiner Utopie auf jeden Fall auch, würde ich mit reinnehmen. Und jetzt habe ich noch eine ganz lustige zum Schluss hier. Wie viele Synonyme fallen euch für WC ein? Komm, Klo. Du ein, ich ein. Okay, du sagst Klo, ich sag Pissbot.
Schüssel.
Mach du mal einen. Boah, so spontan bin ich schlecht, ey.
Keramik?
Oh ja, genau. Keramik.
Einfach Pott.
Auf den Pott gehen, genau. Ja. Boah, ich merke schon wieder, ne? Kopfschmerzen, nicht gut. Denken ist nicht. Ja. Warte, da fällt einem noch mehr ein. Für WC gibt es aber mehr. Ja, sicher. Schüssel, Pott, Keramik.
Toilette.
Ach ja, stimmt, das Einfachste könnte man auch mal nehmen. Toilette.
Scheißhaus.
Oh, auf jeden Fall. Scheißhaus, genau. Kackbalken. Kackbalken, auf jeden Fall.
Stimmt. Donnerbalken auch.
Donnerbalken, ja. Für Kinder Töpfchen. Mhm. Geht man aus Töpfchen. Wasserschüssel, keine Ahnung, vielleicht wird noch was Wasser,
Neues ausdenken. Wasserschüssel, ich gehe mal zur Wasserschüssel.
Auf jeden Fall, oder? Das ist doch geläufig. Ich bin mir sicher. Das sagt doch quasi jeder, der was von sich hält. Mal so cool sein will. So. Leute, ich gehe jetzt mal richtig ein Abseilen in der Wasserschüssel.
Scheiße.
Also ich sage meistens nicht aufs Klo.
Ja, das sage ich auch.
Stimmt, Klo selber haben wir auch noch nicht genannt.
Doch, habe ich ganz am Anfang gesagt.
Ja, das, ich dachte, da hattest du Pott.
Nee. Mm-mm. Kopfschmerzen ist echt nicht gut bei dir, ne?
Nee, ich schwör's dir, das ist auch einfach, da klemmt mir alles ab hier im Kopf und dann ist Ende. Bin ja schon krass beeindruckt, dass ich nicht zu oft ins Stottern kam beim Fragen beantworten. Hab aber gemerkt, dass ich teilweise wieder im Kopf schon fast woanders war. Oder die Frage doch ein bisschen sehr weitläufig beantwortet.
Ja, ach. Du, wenn ich gucke, wir haben jetzt noch, wir sind jetzt bei Minute 44.
Jo, läuft.
Wir haben keine Fragen mehr. Was machen wir noch?
Ja, nix. Ich habe jetzt mein Essen verdient, denn Yvonne hat mir heute ein bisschen versetzt, die doofe Nuss.
Ja, das tut mir total leid.
Und dadurch konnte ich noch nicht essen und jetzt muss ich auch noch kochen und da wir schon 6:30 haben und ich diesen Cast ja auch noch schneiden muss und den auch noch hochladen muss, würde ich sagen, ihr kriegt diesmal nur 44 Minuten.
Okay, was gab's denn bei dir heute zu essen eigentlich, sag mal?
Einfach nur Nudeln mit einer schönen roten Soße und richtig frischem Parmesan. Lecker Parmesan.
Bevor du Parmesan gesagt hast, war ich voll d'accord.
Ja, natürlich. Mhm. Aber ich mag die auch richtig geil, die Tomatensoße. Da gibt es so richtig schöne Packungen. Hier Flüssig-Tomaten-Pampe. Dann schön gestückelt. Die heißen passierte
Tomaten.
Genau, passierte. Siehst du? Mein Hirn will nicht.
Gematschte Tomaten.
Ja, hier das rote Zeug. Weiß ich schon, was ich mähne oder nicht. Ey, das ist so doof oder was? Dann so diese geschnittenen, gestückelten Tomaten. Was ist? Die heißen bestimmt auch anders, oder? Nee, gestückelte.
Nee, die heißen gestückelte Tomaten, ja.
Bam. Hab ja doch was drauf. Intelligenz 190. Mindestens. Und da packe ich dann so richtig schön gepressten, ich wollte schon gequetschten sagen, so gepressten Knoblauch rein und lass die dann eigentlich länger köcheln. Das werde ich jetzt diesmal nicht tun. Dann kommen da noch schön Gewürze rein und dann mache ich mir dazu richtig geile Vollkorn-Spirellis.
Geil. Aber ich finde Tomatensoße mit Mehlschwitze einfach geiler als ohne.
Oh, das ist auch mega, mega geil mit Mehlschwitze. Das stimmt. Aber Mehlschwitze mag ich auch nur, wenn ich mir ordentlich Maggi reinballer.
Ja, das ist... Also da bin ich jetzt von ausgegangen, dass...
Ich kenne Leute, die machen in die Mehlschwitze nur so Salz.
oder so eine Prise Muskat und Salz und das war's. Und dann schmeckt das einfach nach Mehl. So, ich verstehe das nicht. Das ist dann wie so ein, ja, ich will, dass meine Soße mehr ist oder so und nach weniger schmeckt. So. Oh, das schmeckt übrigens auch sehr geil. Mehlspitze mit viel Maggi und das mit Spinat mischen.
Mega. Ah, das habe ich noch nicht ausprobiert. Wir hatten früher immer, bevor ich Veganer wurde, haben wir immer diese Mehlspitze-Tomatensoße. Und dann haben wir erst Nudeln auf dem Teller, dann darüber geraspelten Käse über den Nudeln und dann erst die Tomatensoße drauf, sodass dieser Käse in der Soße so geil schmilzt. Das wäre der Oberhammer.
Meine Mama hat auch eine Tomatensoße immer mit Mehlschwitze gemacht, einfach weil wir wenig Geld hatten und sie es natürlich strecken wollte. Aber die meisten werden da wahrscheinlich passierte Tomaten reinmachen, gehe ich von aus. Meine Mutter hat Ketchup genutzt. Wir Kinder fanden es auf jeden Fall göttlich geil. Ne? Also ich meine, Ketchup, süß, das war natürlich Hammer. Ja. Aber wahrscheinlich auch das Ungesundeste, was wir essen konnten. Meine einfach so. In so einer Soße nochmal eine halbe Packung Ketchup mit drin. Richtig gesund. Weißt du, da macht sie schon mal was selbst und nimmt keine Maggi-Packung quasi. Und dann muss Ketchup rein. Und dann
Ketchup macht sie einfach kaputt.
Ja, ist
so. Klasse.
Die Mutti, ey.
Ja, so ist das.
So. Alles klar. Leute, war wie immer, ne, inneres Blumenpflücken und der ganze Kack. You know. War schön mit euch.
Ja.
Und ja.
Finde ich auch.
Wir hören uns.
Ja, tschüss. Mach es besser.